outside is free.
Ja, herzlich willkommen zur 45. Folge von Outside is Free. Heute haben wir mal wieder eine Aufzeichnung für euch, die Aufzeichnung einer Live-Veranstaltung. Das war die Gravel Night in dieser Woche, mittlerweile die fünfte Gravel Night. Diesmal hatten wir 5 Stunden und über 500 Leute dabei, rund ums Thema Graveln und Bikepacking. Und bei der Gravel Night ging es erneut um das Thema Ultra-Distance-Rennen, also Ultra-Distanz-Rennen. Einerseits ging es da um das Thema Badlands. Wir haben uns ja hier im Podcast auch schon mit Badlands beschäftigt, dem spanischen Wüstenrennen. Da hat Ulrich Bartholmös von seinen Erfahrungen berichtet. Gewonnen hat in diesem Jahr Sebastian Breuer. Sebastian ist Mountainbike-Profi, Deutscher und Europameister aktuell, arbeitet bei Schwalbe. Und wie ihm dieser Sieg in diesem Jahr gelang, das erklärt er im Interview, das mein Kollege Jan Zesewitz mit ihm geführt hat. Zweiter Vortrag zu dem Thema war der von Martin Moschek von Bike Tour Global. Er hat vom Atlas Mountain Race berichtet, einem Rennen bzw. Bikepacking-Event in Marokko, an dem er teilgenommen hat. Ja, und Martin hatte einen ganz anderen Ansatz. Da ging es nicht um eine Platzierung ganz vorne, sondern ums Erlebnis, ums Ankommen letztlich. Und in seinem Vortrag hat er ganz praktische Tipps zur Vorbereitung und zu den Erfahrungen unterwegs. Er verweist dort immer mal wieder auf Folien, die er während der Gravel Night gezeigt hat. Die verlinken wir einfach in den Shownotes, da könnt ihr euch die Folien dann anschauen. Viel Spaß beim Hören.
Ich freue mich erstmal, dass du da bist. Genau, also eigentlich vorneweg der Sieger des Badlands-Rennen 2022. Kurz eine Zahl dazu. Es sind 780 Kilometer, ungefähr 15.000 Höhenmeter, glaube ich. Man liest ein bisschen unterschiedlich, aber ungefähr 15.000 Höhenmeter. Und ja, nach 43 Stunden und 40 Minuten war dein Badlands-Rennen dann eigentlich auch schon wieder vorbei. Da ist nicht viel Zeit gewesen für Schlafen, eigentlich genau gar keine. Aber wie du das gemacht hast mit überhaupt Anhalten, Essen und so weiter, da kommen wir später noch zu. Vielleicht ja, sagst du auch kurz Hallo und was das so war.
So, dann nochmal vielen Dank für die Einladung, trotz jetzt etwas technischer Schwierigkeiten. Badlands liegt mittlerweile gute 4 Wochen hinter mir und ja, in der Zeit ist extrem viel passiert. Ich habe, glaube ich, seitdem so viel Aufmerksamkeit für das bekommen, was ich da gemacht habe, wie ich das irgendwie vorher noch nie hatte. Und das ist, glaube ich, auch der Grund, warum ich jetzt heute hier bin. Und auf jeden Fall vielen Dank für die Einladung.
Ja, sehr gerne. Ich würde sagen, zum Beginn gehen wir noch mal ganz nach vorne. So weit nach vorne sind jetzt die Bilder, die wir hier sehen, gar nicht unbedingt. Aber vielleicht kannst du ein bisschen sagen, wie bist du überhaupt erstmal ursprünglich zum Radsport gekommen? Und dann auch erstmal, glaube ich, bist du auch nicht direkt schon beim Mountainbike gewesen, sondern auch erst später.
Genau, also angefangen mit dem Radfahren habe ich eigentlich 2005, damals Straßenradsport, ich glaube U17 oder U19 Rennen. Und ja, dann die deutsche Radbundesliga mitgenommen, schon internationale Luft auch geschnuppert, gegen Jungs wie Degenkolb, Kittel und Co. gefahren und dann irgendwann für mich irgendwie den Entschluss gepackt, ich hätte lieber ja ein bisschen mehr Lust auf Action und Abenteuer und habe mich dann fürs Mountainbike entschieden. Und da habe ich dann letztes Jahr dann nach langer Zeit und viel Arbeit dann auch endlich mal den Titel des deutschen Meisters gewonnen. Das war immer so mein großes Ziel und hatte halt schon nebenher immer so ein bisschen mit dem Thema Gravel und Bikepacking schon viele Sachen gemacht und habe mich jetzt für dieses Jahr dann komplett drauf fokussiert.
Okay, wie kommt, also du bist ja quasi, du warst dann ja auf dem Höhepunkt deines Mountainbike-Schaffens, wenn man so möchte, und bist dann aber komplett auf Gravel und Bikepacking, Langdistanzrennen umgestiegen zu diesem Jahr.
Genau. Also ich bin schon so ganz gerne in der Vorbereitung mal längere Bikepacking-Sachen gefahren. Also ich glaube, das allererste Mal war tatsächlich 2009 bereits. Das hat sich dann über die Jahre immer so weiterentwickelt, bis ich dann vor 4 Jahren das erste Mal von Oslo aus nach Italien mit dem Fahrrad gefahren bin. Und für mich war das halt immer so der perfekte Ausgleich so zum Alltag und immer auch eine gute Möglichkeit, viele Kilometer zu trainieren. Und war natürlich für die meisten oder ist wahrscheinlich für die meisten Sportwissenschaftler jetzt nicht die perfekte Vorbereitung, aber für mich hat das immer ganz gut funktioniert und habe es auch letztes Jahr in Vorbereitung auf die deutsche Meisterschaft gemacht. Da bin ich auch einmal durch halb Europa gefahren und ziehe da immer sehr, sehr viel Kraft dann auch draus.
Ich muss auch vielleicht noch sagen, dass das Ganze im Mountainbike-Marathon passiert ist, also durchaus auch genau. Längere Strecken. Und genau, dann kommen wir eigentlich jetzt schon zu diesem Jahr, wo du dich dann quasi wirklich fokussiert hast auf Bikepacking, auf Gravelrennen. Und aber vorher, das ist ja eigentlich ja gar nicht ein richtiges Gravelrennen. Darauf wollte ich jetzt trotzdem noch mal kurz zurückkommen, quasi als Vorbereitung auf das Badlands, was wir schon ein bisschen sehen. Bist du das Transcontinental Race gefahren? Wie ist es dazu gekommen und genau, wie war das?
Transcontinental war eigentlich so der Einstieg für mich, diese Bikepacking-Renngeschichte. Also ich habe vor, ich glaube, 3 Jahren habe ich meine Anmeldung abgeschickt. Damals wahrscheinlich auch einfach auf der Suche nach einer richtig großen Herausforderung mit diesen 4.500 Kilometern. Musste dann allerdings ziemlich lange warten, Corona-bedingt immer wieder ausgefallen, und dieses Jahr war es dann soweit und ja, bin dann allerdings nach rund 2.000 Kilometern in Italien mit Knieproblemen gestrandet und musste mit dem Zug zurückfahren.
Und das war wahrscheinlich, ich meine, das letzten Endes sind das 2,5 Jahre Vorbereitung dann auch ein bisschen gewesen. Also natürlich, da ist viel dazwischen passiert, aber man wartet sehr lange auf das Rennen und dann kommt man so ungefähr halb durch. Und das Badlands war ja dann schon relativ kurz darauf. War das irgendwie schwierig von der Motivation her? Oder? Also,
nee, gar nicht. Also ich hatte von Anfang an gesagt, dass beide Rennen für mich sehr, sehr wichtig sind und Badlands tendenziell nochmal ein klein bisschen wichtiger. Das war eigentlich so das ganz, ganz große Ziel dieses Jahr, für das ich wirklich ein Jahr lang gearbeitet und gelebt habe. Und dementsprechend war natürlich der Ausstieg beim TCR jetzt keine super angenehme Sache, aber dann ist das Ganze super schnell auch in doppelte Motivation für Badlands umgekrempelt worden. Und dann haben wir halt, oder mein Trainer und ich haben dann den Trainingsplan nochmal ein bisschen angepasst und dann haben wir Badlands ins Auge gefasst.
Okay, wie kam es dazu, dass Badlands so quasi als das große Saisonziel auserkoren wurde? Und was ist überhaupt was ist das Ziel, wenn man dann da in die Startlinie geht? Kann man da wirklich sagen, man hat das Ziel, das zu gewinnen?
Ob man das kann, weiß ich nicht. Ich hatte ganz klar für mich dieses Ziel gesetzt und habe da auch ziemlich offen drüber kommuniziert. Das hat mir natürlich auch einen Druck natürlich auch gemacht, dass ich dann auch abliefern musste und nicht einfach irgendwie durch die Hintertür abhauen konnte. Aber ja, das Rennen hat mich einfach schon seit dem letzten Jahr, wo ich aussteigen musste, extrem fasziniert. Die Landschaft, die Leute, alles drumherum, der Veranstalter, mit dem ich einen sehr, sehr guten Kontakt habe. Und dann war das halt auch so, dass es die Veranstaltung, also Badlands, bei mir auf der Arbeit, also bei Schwalbe halt auch Thema ist, weil wir dort Partner sind. Ja, und dann diese ganzen Faktoren, die haben halt dazu geführt, dass ich dann halt super motiviert war und das tatsächlich mir wirklich jeden Tag an der Pinnwand angeguckt habe, dass ich dahin will.
Ja, cool, genau. Ja, hier sieht man jetzt einmal schon, wir haben eben schon so ein paar Details davon gesehen, einmal das komplette Rad, vielleicht kannst du da kurz... Wir haben ja viel auch schon zu Gravel-Bikes, unterschiedliche Richtungen, Aussegmentierung, Zubehör, was auch immer gehört. Vielleicht kannst du kurz was zu deinem Setup beim Badlands-Rennen sagen.
Ja, also so wie das Rad jetzt hier steht, ist es im Originalzustand nach dem Rennen. Also die Media-Crew, die mich begleitet hat von Science, die hat sich das Rad dann direkt geschnappt und Fotos gemacht, Gott sei Dank. Was sehen wir hier? Also ich hatte sicherlich einen ganz normalen Rahmen von Rose, also den man ganz normal kaufen kann, das Backroad. Und natürlich dann so auf meine Anforderungen angepasst. Also sprich, ich habe einen Aero-Lenker, der für mich sehr, sehr gut passt von den Armen her. Ich habe mich für bewusst 3 Flaschen am Rad entschieden, also 2 im Rahmen und eine am Unterrohr. Und die Flasche am Unterrohr war komplett gefüllt mit Kaffee, also Cold Brew habe ich mir gemacht für die Nacht, um einfach was Erfrischendes zu haben und auch so ein bisschen den Koffein-Kick plus den Geschmack von Kaffee in der Nacht zu verspüren. Und sonst habe ich im Grunde genommen ziemliches Lightpacking betrieben. Also ich hatte eine Rahmentasche, die gefüllt war mit Essen. Ich habe hinten eine Tasche von Telfe noch dran gehabt, die auch komplett gefüllt war mit Essen. Ja, und sonst im Grunde genommen 2 Ersatzschläuche, die ich nicht gebraucht habe, und eine Windweste und Armlinge. Und das war das Setup, was ich genutzt habe. Und Übersetzung, ich bin von Shimano die Gangschaltung gefahren, mit Ceramic Speed Time getuned und hatte eine Übersetzung von 42-42. Das war sicherlich teilweise ein bisschen gutgläubig, das Ganze, aber im Ende hat es gut funktioniert. Und ja, und nachts habe ich dann komplett auf die Beleuchtung von Supernova vertraut, mit Namen Dynamo von Sohn. Ja, und dementsprechend muss ich sagen, dass das Rad, so wie es dort steht, eigentlich die perfekte Wahl war.
Na gut, ja, auf jeden Fall mit leichtem Gepäck gereist, aber so viel hast du ja auch nicht gebraucht, sozusagen. Kurz noch, du hast es schon ein bisschen angedeutet mit dem Trainingsplan und der Vorbereitung auf Badlands, würde ich mal wissen, wie bereitet man sich auf so ein Ultrarennen genau vor?
Genau, also ist natürlich so, dass du so ähnlich wie Lewis Hamilton, der ist auch nicht direkt ins Formel-1-Auto gestiegen und 300 gefahren. So tastest du dich natürlich über die Jahre an die Distanzen halt auch ran. Also ist jetzt nicht so, dass wir im Training jetzt auf einmal irgendwie 700 Kilometer gefahren sind. Aber wir haben uns dann schon darauf fokussiert, die ein oder andere Länge Einheit auch zu machen. Auch speziell nach dem Transcontinental hatte ich, glaube ich, ein oder zwei Einheiten drauf, die um die 9 Stunden waren. Grundlagentraining. Und sonst in der Woche natürlich auch berufsbedingt viele intensive Sachen, um die Schwellenleistung einfach nach oben zu bringen. Also sprich, hatte Lukas, also mein Trainer, mir da 30-30, 40-20 Intervalle sehr, sehr viel aufgeschrieben, die kurz, aber tatsächlich sehr, sehr hart sind. Und das Ganze halt, wenn es irgendwie geht, auch bei Hitze, um mich so ein bisschen an die Hitze von Badlands anzupassen, weil da haben wir ja auch mal, ich glaube, mein Garmin hat mal 42,5 Grad angezeigt.
Ja, das glaube ich. Das ist dann auch schon gleich im Prinzip der nächste Punkt. Hier sind wir jetzt auch schon bei den Badlands-Impressionen, ein bisschen von der Strecke. Du hast schon gesagt, dass es dich auch fasziniert hat, aber was macht dieses Badlands-Rennen aus? Was sind die Besonderheiten? Du hast die Hitze schon angesprochen. Ich glaube, es war sogar letztes Jahr noch heißer, wenn ich das richtig gehört habe. Genau, was sind da so die Hindernisse, die Besonderheiten, auf die man besonders achten muss?
Ja, also es ist halt einfach, also ganz, ganz vorne ist natürlich die Landschaft. Also so als Mitteleuropäer erwartet man ja nicht jetzt die Wüste in Europa, aber man hat die da tatsächlich. Also direkt hinter Granada, hinter der Sierra Nevada geht's los mit Gorafe Desert. Und das ist eine Wüste, wie sie im Buche steht. Also 200 Kilometer lang keine Möglichkeit großartig für Resupply. Super viel ausgetrocknete Landschaften. Eine Oase habe ich gesehen mittendrin, da war es wirklich auch mal richtig grün, aber sonst ausgetrocknete Canyons, Totenkopf von, ich vermute mal, einer toten Kuh lag am Straßenrand. Ja, das ist also genauso, wie man sich das vorstellt, super heiß. Das ist natürlich dann schon der Reiz. Und dann fährt man in die Nacht rein und hat eine wahnsinnig schöne Nacht, also mit sternklarem Himmel, dem Vollmond hatten wir, glaube ich, damals auch noch. Und dann am nächsten Tag kommt man nach, ich weiß gar nicht, 30 Stunden allein sein, fährt man nach Almeria rein und das ist dann Ballermann 6 Urlaub. Man kommt wirklich komplett verdreckt an der Strandpromenade entlang, bevor man dann wieder in die Sierra Nevada abbiegt und ins Finale vom Rennen geht, wo es dann wirklich nur noch hoch und runter geht. Also Badlands hat eigentlich von allem irgendwas zu bieten und das macht es irgendwie auch aus. Und ja, natürlich auch die Leute, die daran teilnehmen. Also das ist so aus allen Kategorien von ich möchte einfach nur ankommen bis ich möchte zu gewinnen, ist alles dabei. Und das ist, glaube ich, eine ganz coole Mischung. Und ja, auch nach dem Rennen in Capilera, also in dem Zielort, war eine super Stimmung. Ich habe noch 3 Tage dort verbracht und habe mich mit sehr, sehr vielen Leuten auch unterhalten. Und ist einfach eine super tolle Stimmung halt auch.
Ja, das glaube ich. Ja, genau. Aber du hast eben auch schon angesprochen, mit Wüste, 200 Kilometer lang, trifft man im Grunde genommen niemanden und vor allem nichts auf der Strecke. Wie funktioniert es dann, sich damit ordentlich zu verpflegen? Wie genau muss man vielleicht auch wissen, an der Stelle gibt es nochmal Wasser und vor allem natürlich auch was zu essen, weil das ist ja auch ständig.
Ich habe mir das vorher wirklich ganz genau angeguckt. Also zum einen, die ersten 180 Kilometer kannte ich ja noch aus dem Vorjahr. Das heißt, es hat mir dann natürlich auch ein bisschen geholfen, auch wenn die Strecke teilweise ein bisschen anders war. Und was für mich halt wirklich der Punkt war, du hast halt wirklich diese 200 Kilometer, wo du durch die Wüste fährst. Und danach, ab Goa, hast du die Möglichkeit, dann fährst du regelmäßig wieder durch Ortschaften durch. Das Problem in meinem Fall war, ich bin da nachts durchgefahren. Das heißt, auch da hatte natürlich nichts auf. das bedeutete für mich, ich muss halt super viel Essen mitnehmen. Ich hatte halt auch eine Trinkblase auf dem Rücken, wo ich nochmal extra auch Flüssigkeit drin hatte und auch Riegel noch irgendwie mit reingedrückt habe, plus irgendwie salzige Nüsse, ein belegtes Brot, den Kaffee am Fahrrad plus die normalen beiden Trinkflaschen und die Riegel in den Taschen, so dass ich wirklich bis zum nächsten Morgen durchgekommen bin. Und ja, dann ist es halt so, dann muss man auch wirklich regelmäßig verpflegen. Also ich habe dann auch alle Orte, die ich durchfahren bin, habe ich immer wieder angehalten, mir was zu essen und zu trinken gekauft und hatte dann im Endeffekt sogar 1:50 reine Standzeit durch diese Resupply-Stops, wo andere fast eine halbe Stunde weniger Zeit in Anspruch genommen haben. Aber ich habe halt wirklich regelmäßig immer wieder nachversorgt.
Ja, hier sieht man das auch nochmal.
Genau. Ja, das sind ganz coole Impressionen, die da während des Rennens entstanden sind, ja.
Ja, sehr cool, genau. Also quasi ein bisschen gehamstert und wo immer es etwas Essbares gab, hast du auch zugeschlagen.
Genau, hat man vielleicht vorhin gesehen, am Oberrohr auch so eine kleine Tasche. Die hätte ich mir umhängen können, um im Supermarkt noch ein bisschen mehr zu kaufen. Ich habe sie im Endeffekt gar nicht gebraucht, weil ich mir das Essen einfach immer in die Trikottaschen oder unter das Trikot, Rucksack oder wo noch immer gesteckt habe. Und dann recht schnell auch schon während der Fahrt. Also das eine Bild im Sitzen, das ist nur mal ganz kurz, als ich Flaschen aufgefüllt habe. Sonst bin ich tatsächlich komplett durchgefahren.
Ja, das ist der nächste Punkt, allein in der Zeit und in der Durchschnittsgeschwindigkeit und auf dem Untergrund in 43 Stunden 40, also netto ist das ja schon absolut beeindruckend, aber ich glaube trotzdem, dass für mich aller beeindruckendste in der Geschichte ist, dass deine Standzeit insgesamt knapp unter 2 Stunden ist.
Ja.
Da war, glaube ich, ja jetzt gar kein Schlaf dabei oder mal ein Powernap, aber gar kein Schlaf dabei.
Gar kein Schlaf.
Ja, wie geht das? Und kann man sich darauf vorbereiten?
Ob man sich darauf vorbereiten kann, weiß ich nicht, weil ich habe es nicht gemacht. Ich habe es einfach für mich so eingeplant und hatte mir ganz klar vorgenommen, dass, wenn es nicht gefährlich ist, ich das ausprobiere. Also ich habe zu Hause das Versprechen gegeben und ich war definitiv davon entfernt, dass es irgendwie Richtung Sekundenschlaf geht. Also das Problem hatte ich nicht. Dementsprechend hat mein Körper das gut weggesteckt und ist jetzt aber nicht so, dass ich jetzt sagen müsste, ich hätte jetzt noch 100 Kilometer weiterfahren können. Also das ist sicherlich eine Zeit und eine Distanz gewesen, die das Maximale ausgelotet hat. Und dementsprechend war ich dann am Ende auch sehr, sehr froh, als ich in irgendeinem Hotelzimmer dann zur Ruhe kommen konnte.
Gibt es denn dann die Gedanken unterwegs? Das ist auch, soweit ich weiß, quasi diese letzten 2 Kilometer, wie du erwähnt hast, auch dann geht es wieder in die Sierra Nevada, dann geht es ständig hoch und runter. Das ist, glaube ich, zumindest mal von den Höhenmetern fast der anspruchsvollste Teil dann gegen Ende raus, dass man da gar nicht mal die Motivation auch hat zu sagen, ey, ich lege mich jetzt hier einfach mal an den Straßenrand und lass den lieben Gott einen guten Mann sein.
Ja, ich hatte mir das gesagt, wenn es jetzt, wie gesagt, gefährlich wird, dann hätte ich das sicherlich machen können, weil ich hatte genug Vorsprung. Am Ende waren es ja knapp 2 Stunden, die ein Powernap von 20, 30 Minuten hätten sicherlich zugelassen. Ich muss allerdings dazu sagen, dass ich tierisch Respekt davor hatte, wenn ich einmal irgendwie mich hinsetze oder ein Powernap mache, dass ich dann nicht mehr hochkomme. So klassisch wie beim Transcontinental in der ersten Nacht, Wecker vergessen zu stellen und 10 Stunden geschlafen. Von da an habe ich das halt, wie gesagt, versucht zu vermeiden. Das hat auch funktioniert. Aber ich habe mir auch bewusst während der letzten 2-3 Stunden gesagt, okay, jetzt gibt es keine Pausen mehr irgendwie am Straßenrand mal kurz hinsetzen, weil die könnten ausarten, dass es am Ende aus 2 Minuten 2 Stunden werden oder noch länger.
War das auch die Motivation mit, da gar nicht erst in die Versuchung zu kommen und zu sagen, ja, dann fahre ich lieber durch, bevor mir sowas passiert?
Genau.
War nicht schlecht. Genau, dann sind wir schon fast da. Wie ist das nach 2 Tagen wach und 87 Kilometern auf dem Rad? Wie läuft so eine Siegesfeier dann ab?
Ich muss dazu sagen, ich war, glaube ich, noch nie in meinem Leben so emotionsleer wie bei der Zieldurchfahrt. Also das war ja ein Ziel, was mich 365 Tage begleitet hat, in guten wie in schlechten Tagen. Und dann geht man davon aus, dass dann die jegliche Last von einem fällt und man super happy ist. Das war aber gar nicht der Fall. Also ich bin, ich habe schon auf dem Weg nach unten, die letzten 5 Kilometer gingen bergab, schon gemerkt, dass ich sehr, sehr viele WhatsApp-Nachrichten bekommen habe und auch über Instagram sehr viel Gratulation schon erhalten habe. Aber ich bin ganz ehrlich, das hat mich in dem Fall überhaupt nicht mehr interessiert großartig, weil ich im Grunde genommen ich wollte eigentlich nur schlafen und habe dann emotional auch tatsächlich, glaube ich, nicht mehr viel mitbekommen. Und selbst nächsten Tag, als ich wach geworden bin, habe ich dann gemerkt, dass mein Handy heiß glüht. Also Ich hatte innerhalb kürzester Zeit so viele E-Mails, Nachrichten, das also unfassbar, bis heute noch unbeschreiblich. Aber der Moment, so zu realisieren, hey, du hast gerade Badlands gewonnen, der kam eigentlich irgendwie gegen Mittag irgendwann, als ich alleine im Auto saß und einen Kollegen zum Flughafen gebracht habe. Und ich habe laut Musik auf der Autobahn gehört und da kam dann auf einmal so dieser Moment so, boah krass, ich habe Badlands gewonnen. Und ja, das hält tatsächlich bis heute noch an. Also wenn ich beispielsweise trainieren gehe und auch ein bisschen Musik höre, dann kommen immer wieder so Momente irgendwie, wo man wie so ein, ja, so ein bisschen Gänsehaut bekommt. Und das ist natürlich so auch jetzt Motivation für weitere Events, diese positive Energie von dort dann auch definitiv mitzunehmen und macht dann definitiv auch noch Lust auf mehr, ja.
Das glaube ich. Und damit sprichst du auch quasi schon die letzte Frage an. Was ist die Motivation? Was kommt jetzt als nächstes für dich?
Als nächstes, also ich befinde mich jetzt kurz vor der Gravel-WM, die in rund anderthalb Wochen in Italien stattfindet, deutlich kürzer mit 180 Kilometern oder 190, ich weiß gerade gar nicht. Dafür bin ich nochmal wirklich top motiviert und bin mittlerweile formmäßig wieder auf einem passablen Niveau unterwegs nach Badlands. Also ich habe mich dann, ich glaube, verhältnismäßig gut erholt. Bin jetzt letzte Woche schon bei den Gravel Games wieder gewesen in Herten. Und langfristig fliegen wir wir sind in dem Fall die Jungs von Science, die mich aber so ein bisschen foto- und videomäßig begleiten, fliegen wir nach Chile, um da am Race Across the Andes teilzunehmen. Und im Nachgang, mein persönliches Highlight kommt dann im Februar mit dem Atlas Mountain Race.
Ja, das ist dann auch wieder eher in deiner Länge. Sind die 180 Kilometer nicht viel zu kurz?
Ja, also das Atlas hat jetzt irgendwie 1100 Kilometer. Die Route für den Februar ist ja noch nicht online, aber es wird sich so irgendwo in dem Bereich abspielen. Das ist, mit anderen Worten, es ist nur mal ein bisschen länger als Badlands und auch sicherlich ein bisschen technischer. Und ja, ist dann sicherlich der Next Step und nochmal eine etwas größere Herausforderung, der ich mich gerne stellen würde. Zumal ich schon von einigen Leuten gehört habe, dass sehr, sehr viele Gute am Start sein werden, was mich natürlich nochmal extrem motiviert und reizt, mit den Jungs da wieder um die Wette zu fahren.
Ja, das glaube ich. Ja, ich wünsche dir auf jeden Fall dabei viel Erfolg auch und sag schon
vielen,
mal
vielen Dank,
dass du dir die Zeit gegeben hast. Ich denke mal, ich übergebe jetzt wieder an den Daniel, sag dir Danke, bevor wir hier noch irgendwie eine Stunde Überzug hervorholen. Genau. Vielen Dank.
Ja, vielen Dank dir. Schönen Abend.
Ciao.
Unser nächster Gast ist der Martin Moschek von Bike Tour Global. Wir haben eben schon gehört, das Atlas Mountain Race, das ist der Traum von Sebastian, da mal mitzufahren. Der Martin ist da schon mitgefahren. Der Martin, den kennt ihr sicherlich, ist einer der zentralen Protagonisten der Gravel-Szene. Und eigentlich jeglicher Bike-Abenteuer, Bike Tour Global kennt ihr. Falls ihr das nicht kennt, das ist wirklich ein fantastischer Blog rund ums Thema Radreise und Bikepacking. Jetzt gleich wird der Martin seine Erfahrungen beim Atlas Mountain Race berichten bei uns hier. Bevor das soweit ist allerdings, werden wir eine kleine Umfrage nochmal eben kurz mit euch machen. Die müsste jetzt zu sehen sein. Die Frage ganz einfach, habt ihr schon mal an einem Ultra-Distance-Event wie dem Atlas Mountain Race teilgenommen? Ja oder nein? Ich werde auch mal antworten hier. Lass das ein bisschen laufen. So, jetzt haben immerhin roundabout 60% noch nicht so ganz teilgenommen. Das reicht mir an der Stelle aber auch. Ich beende das, gebe die Umfrage teilfrei und siehe da, 85% haben noch nicht an einem Ultra-Distance-Event teilgenommen. 5% planen das aber. Und das soll mir an der Stelle reichen, weil diese Vorträge auch von Martin heute, die sind einfach fantastisch, um sich inspirieren zu lassen. So, ich werde den Martin jetzt erstmal hier zum Co-Host ernennen und ihn herzlich begrüßen. Hallo Martin.
Guten Tag. Dann lege ich hier mal los, Leute. Ich muss mir noch erholen, dass ich einer der zentralen Protagonisten der Gravel-Szene bin. Aber so, das nehme ich mit. So, Abenteuer, Atlas Mountain Race. Bikepacking extrem. So, und das hat ja kam ja gerade schon durch und das haben ja die Zahlen auch nochmal gezeigt. Viele von euch haben sowas bislang noch nicht gemacht. Das habe ich mir nämlich gedacht, denn das Atlas Mountain Race war auch für mich das erste Bikepacking Race dieser Art. Und deswegen habe ich mich kurz entschlossen, euch nicht zu erzählen, wie toll ich hier eigentlich gewesen bin und wie der erste Tag und der zweite Tag und so. Ihr kennt ja diese Präsentation, sondern ich nehme euch mal ein bisschen mit, wie ich mich diesem Rennen genähert habe, wie ich mich darauf vorbereitet habe, wie das Thema Fahrradausrüstung war. Und dann reden wir natürlich auch über das Rennen an sich. Das ist nämlich durchaus interessant gewesen. Gut, also ich erzähle euch natürlich erstmal kurz, wer ich bin. Martin, ich bin eigentlich Reiseradler. Ich habe mittlerweile 52 Länder mit dem Fahrrad bereist. Kurz nach der Wende, ich komme aus Leipzig, bin ich losgefahren mit einem Schulfreund. Wir waren sind gleich nach Gibraltar, Marokko gefahren. Dann natürlich, das ist Usus bei Reiseradlern, geht's hoch zum Nordkap und wieder zurück. Wenig später sind wir von Leipzig durch Syrien gefahren, also Türkei, Syrien, Jordanien nach Jerusalem. Dann 98, eine der größten Touren, die ich bislang gemacht habe, 14.000 Kilometer von Leipzig bis nach Mumbai, Bombay. Hier seht ihr mich, also heute nennen wir das Gravel. Damals hieß das einfach nur ausgetrocknetes Flussbett in Tibet. Wir sind nämlich durch Ukraine, Russland, Kasachstan, China nach Tibet illegal eingereist, zum Mount Everest Base Camp gefahren und dann noch weiter, wie gesagt, durch Nepal nach Indien. Dann haben sich unsere Wege getrennt. Ich bin dann ab 2000 alleine gereist, bin hier durch die Sahara gefahren, Marokko, Mauretanien, Mali, habe dort auch kurz vor Timbuktu als Friseur gearbeitet, eine Zeit lang. Afrika hat mich nicht losgelassen. Ich bin dann durch Ruanda und Uganda gefahren mit dem Fahrrad, brauchte dann etwas Abkühlung, bin einmal um und durch Island geradelt, war dann im Kaukasus in Georgien unterwegs, bin durch den großen und den kleinen Kaukasus gefahren und habe dann 2017 eine meiner schönsten Radtouren gemacht. Ich bin nämlich die Carretera Austral in Patagonien gefahren. Die geht im Süden Chiles, führt die entlang 1400 Kilometer. Und das Schöne ist, also für uns Schöne, zur Hälfte ist sie immer noch nicht asphaltiert. Das heißt also wirklich toller Gravel. Und hier sind mir zum ersten Mal damals zwei Amerikaner begegnet mit so leichten Rädern und leichten Taschen. Und die sind da einfach durchgeheizt. Und ich war dann noch mit so meinem Reiserad unterwegs. Und da dachte ich mir so, dieses Bikepacking, das ist schon interessant. Und wenig später im Grenzgebiet zwischen Chile und Argentinien, da muss man nämlich so ein bisschen klettern und machen. Da fiel mir das dann auch ein bisschen auf, dass vielleicht ein Reiserad nicht unbedingt so das immer beste Reisegefährt ist. Denn teilweise war auch schon meine Ausrüstung, die ich mitgenommen habe, so reduziert, dass das Gewicht, das Eigengewicht der Taschen dann teilweise höher war. Deswegen habe ich mir gedacht, Bikepacking ist ja interessant, das gucke ich mir mal an. Und was machen wir, wenn wir etwas interessant finden? Wir kaufen uns erstmal alles, was es gibt. Ein neues Fahrrad und dann habe ich mir noch die Ausrüstung zugelegt. Aber nicht einfach so, sondern ich bin dann das Toscana Trail gefahren, den Toscana Trail, Tuscany Trail. So, da sind mittlerweile, als ich gefahren bin, 2018 war das, da waren das 750 Teilnehmerinnen. Und das ist natürlich schon viel gewesen. In diesem Jahr waren es 3.000, die sind in Wellen über 3 Tage gestartet. Ich kann dieses Event aber euch echt empfehlen, denn man kann schön durch die Gegend schaukeln, Wein trinken, essen, eine tolle Landschaft und man kann vor allen Dingen sich mal so ein bisschen dem Thema nähern, Bikepacking mit Gepäck, auch doch durchaus herausfordernde Strecken zu fahren und zu gucken, ob das was ist. Und dieses Bikepacking, das fand ich so toll, das habe ich dann quasi übernommen, habe mein Reiserad in die Ecke gestellt und gesagt, damit mache ich meine Reisen, bin dann durch Kenia und Tansania gefahren mit hier im Bikepacking-Modus, konnte dann auch nochmal andere Strecken fahren und Teile des Landes erkunden und habe da dann schon festgestellt, vielleicht war es dann auch schon Midlife-Crisis, man weiß es nicht genau, irgendwie reicht mir das nicht. Ne? Also es ist alles toll mit den Radreisen, aber ich würde gerne mal so ein bisschen so Rennen ausprobieren, mich nochmal spüren. Ne? So als Mann in meinem Alter sagt man auch, ich muss mich jetzt irgendwie nochmal beweisen. So. Und ich habe damals schon vom Silk Road Mountain Race gehört und dachte mir, nee, das schaffst du eh nicht, das ist völlig illusorisch. Tour Divide brauchst du so ewig, das ist vielleicht auch nicht was. Italy Divide, mal gucken, aber so ein Rennen würde ich gerne mal fahren. Und dann zurück in Deutschland kam dann das Internet und sagte, guck mal hier, Atlas Mountain Race. Ist doch super, habe ich mir gedacht. Das ist ja um die Ecke, Marokko, im Februar. Klasse. Und es ist eine Erstausgabe. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass Teile dieser Strecke noch nicht so ganz gescoutet sind, also ein Abenteuerfaktor auch noch mit beinhalten, ist sehr hoch. Und Marokko kannte ich schon. Da war ich drei, viermal mit dem Fahrrad vorher, bin auch durch Atlas und Anti-Atlas gefahren. Also mega. Aber ich war mir nicht ganz sicher. Kann ich das alleine machen? Man muss sich nämlich bewerben und ich wollte sicher sein, dass ich tatsächlich einen Startplatz bekomme. Und ich wusste nicht, ob das reicht, was ich mitbringe, sozusagen, um dort einen Startplatz zu bekommen. Deswegen habe ich Tobias angesprochen. Wir haben uns in der Toskana beim Tuscany Trail kennengelernt und gesagt, sag mal, Tobias, hast du nicht Lust? Wollen wir nicht uns als Pair bewerben? Man kann als Solo oder als Pair fahren. Und dann sagt er, ja klar, da bin ich mit dabei. Tobias hat auch sehr viel Erfahrung schon, Turin, Nizza und tralala. Und da haben wir dann gesagt, wir probieren es und das hat dann geklappt. Und so sind wir dann zusammen als Pair zum Atlas Mountain Race gefahren. So, das Atlas Mountain Race war 2020 war die Erstausgabe, 1145 Kilometer lang, 20.000 Höhenmeter, haben sie gesagt, wissen wir alle, das ist immer mehr, es waren am Ende 24.000 Höhenmeter und 8 Tage hat man Zeit. Wenn man sich das anguckt, und das ist die Route, ist im Großen und Ganzen auch die, die jetzt ein paar Tagen im Oktober das zweite Atlas Mountain Race und dann im Februar wahrscheinlich auch das dritte Mountain Race stattfindet. Also Start ist in Marrakesch, dann geht es zum ersten Checkpoint im Teloé Pass, dann nochmal 2 weitere Checkpoints und dann war damals Finish in Sidi Rabat. In diesem Jahr ist das Finish in Agadir, das ist nördlich von Sidi Rabat. Ich habe euch hier nochmal mitgebracht die Entfernung zwischen Checkpoints und den Höhenmetern. Und das ist eigentlich immer so diese Kennzahl, nach der ich mich sehr stark orientiere. Da sieht man schon 123 Kilometer und 3.500 Höhenmeter. Das klingt immer ganz gut, aber das ist dann vor Ort meistens immer noch mal anders. Denn es geht gleich auf den ersten 123 Kilometern sozusagen als Kreislaufstarter hoch auf 2.600 Meter auf den Teloé-Pass. Und dann läuft sich das so aus. Ich muss ehrlich sagen, jetzt mittlerweile gucke ich anders auf solche Profile, sage ich mir, ja gut, da muss man ja ein bisschen klettern und so. Aber damals war das für mich so, um Himmels Willen, dann ist ja immer hoch und runter und hoch und runter. Und das ist halt eben nicht zu unterschätzen. Und man kann es eben auch nicht wirklich vergleichen mit dem, was man hier zu Hause kennt, denn die Strecken sind dort anders, die Bodenbeschaffenheit ist anders. Also man hat natürlich hier Instagram Gravel, ne? Kennt ihr hier, das ist so, da kann man schön fahren und Bilder machen. Aber es geht auch sehr oft zur Sache. Und teilweise durch solch steinige und total verblockte Passagen, wo man durch irgendwelche Flusstäler durch muss, aber auch ewig durch die Wüste bei voller Hitze. Und dann hat man dort immer so ausgetrocknete Wadis, wo man das Fahrrad runtertragen muss. Dann schiebt man 5 Meter, dann trägt man es wieder hoch und fährt weiter. Und so geht das dann teilweise bis zu 10 Mal. Also es gab auch einen Abschnitt, wo der Nelson Trees, der auch das Silkwood Mountain Race organisiert hat, auch das Atlas Mountain Race organisiert, der hat sich da echt ausgetobt und uns da ganz viel klettern lassen. So, natürlich gibt es auch Asphalt. Ich glaube, in diesem Jahr gibt es ein bisschen mehr Asphalt. Damals war das recht wenig. Allerdings war das auch nicht wirklich toll, weil als wir da waren, hatten wir Gegenwind und das ist dann bei der Hitze, war das richtig warmer Gegenwind und der Asphalt hat das Rad auch noch festgesaugt. Das heißt also, mein Gesichtsausdruck zeigt es euch auch schon, es war nicht entspannend, ja, und dann seht ihr hier auch schon an der Bodenbeschaffenheit dieses erdige, dieses steinige, der Atlas Mountain Race, oder das Atlas Mountain Race ist eine sehr technische Veranstaltung. Ich zeige euch nachher noch eine Passage, die das ein bisschen besser beschreibt, damit ihr das versteht. Und wir haben uns aber darauf vorbereitet und haben gesagt, alles klar, wir unterteilen das Atlas Mountain Race in 200 Kilometer Häppchen, wir bauen uns ein Roadbook. Und das gibt auf der einen Seite natürlich uns Informationen darüber, was erwartet uns, also welche Bodenbeschaffenheit, wie viele Höhenmeter, damit wir das ungefähr einschätzen können. Und auf der anderen Seite viel wichtiger, wie sieht das mit Resupply aus, also Essen und Trinken. Die längste Entfernung ohne Resupply beim Atlas Mountain Race war 140 Kilometer oder so. Muss man im Hinterkopf haben, man fährt die 140 Kilometer nicht so durch. Ja, das heißt also, dass man sich entsprechend ein bisschen bevorraten kann. Und dann sich entsprechend vorbereiten kann und nicht eben ausläuft sozusagen, dass das Wasser ausläuft, dass man auf dem Trocknen sitzt. Wie trainiert man für so ein Event? Wie bereitet man sich vor? Ihr habt es ja bei Sebastian vorhin gehört, der sagte auch, na, so wirklich richtig kann man das eigentlich nicht machen. Es war so, im Oktober haben wir uns beworben und dann habe ich mich sofort aufs Rad gesetzt. Ja, also ich war völliges Lauch, ja, und bin halt ein paar Mal Fahrrad gefahren, so, aber so konzentriert gar nicht. Habe das dann natürlich gleich übertrieben. Bin 7 Tage die Woche, tatsächlich dann 7 Tage die Woche, die ganze Zeit bis zum Atlas Mountain Race habe ich trainiert. Ich habe Intervalltraining gemacht, bin jeden Tag gefahren. Wenn man sich jetzt mal so Paul Voss oder Jana Kesenheimer oder Fiona Kolbinger anhört, all diese Menschen empfehlen auch eher bei einem Training täglich zu fahren, also nicht jeden Tag natürlich, aber lieber am Tag und dann nicht so viele Kilometer, wenn es nicht unbedingt passt, anstatt nur an einem Wochenende beispielsweise auf einmal 200 Kilometer zu fahren. So richtig vorbereiten und trainieren für solche Rennen in dieser Belastung kann man nicht. Aber das Gute ist, und ihr seht es hier, es ist ja dunkel, ne? Also Oktober, das beginnt ja jetzt die dunkle Jahreszeit. Das heißt also, ich war auf jeden Fall im Winter die ganze Zeit oder einen Großteil der Zeit in Dunkelheit unterwegs. Und das bereitet einen prima vor aufs Atlas Mountain Race. Denn da ist man vor allen Dingen im Februar auch viel im Dunkeln unterwegs. Wir sind 4 Uhr, 4.30 Uhr aufgestanden. Die Sonne geht erst um 8 auf. Das heißt also, du fährst erstmal in Dunkelheit. Gewöhn dich also dran, mit deiner Lampe, die du da hast, irgendwie klarzukommen und dass du auch die Wege erkennst. Ne? Dann, das ist ja auch relativ wichtig. Und das kann man prima beim Training in Deutschland machen. So, und dann wird es 8 Uhr hell. Dann fährt man den ganzen Tag über. Nachts waren so 0 Grad, vielleicht 5 Grad, 0 bis 5 Grad so. Und dann kommt die Hitze rein. Da fährt man den ganzen Tag durch und dann ist so 18.30 Uhr ungefähr, dann setzt so ein bisschen Dämmerung ein, dann macht's Klick und dann ist es dunkel und dann wird's wieder eiskalt und man fährt wieder in der Dunkelheit. Wir sind dann so bis 23 Uhr gefahren. Also ihr seht, Schlaf haben wir nicht ausgespart. Also ich muss schlafen, ich möchte schlafen, ja. Aber wir haben ihn schon sehr reduziert. Und deswegen ist das so bei Dunkelheit fahren, glaube ich, gar keine schlechte Idee, auch in einer Vorbereitung auf das Atlas Mountain Race. So, dann, wir haben es da vorhin, Thorsten hat es auch angesprochen, Orbit 360. Wenn wir über solche Rennen wie Atlas Mountain Race sprechen, dann reden wir über viele, viele Stunden am Tag im Sattel, die du fährst, die ganze Zeit. Und das nicht nur auf einer Straße, sondern eben auch im Gelände, wo dein ganzer Körper auch gefordert ist. Diese Orbit-Serie ist ja mal entwickelt worden von Raphael und Bengt, eben um auf Rennen wie Atlas und Silk Road und weiß ich was vorzubereiten. So mittlerweile ist es halt Gravel so, aber die Strecken sind trotzdem noch richtig gut, um für so eine Trainings da mal 200 oder 250 Kilometer durchzufahren und sich mental und körperlich mal auf so ein Abenteuer einzulassen. Denn die Strecken im Atlas sind so wie ungefähr die Strecken beim Orbit, nämlich sehr viel Gelände, sehr geröllig und vor allen Dingen trainieren sie euch und helfen euch auch Oberkörpermuskulatur ein bisschen und Nacken und Armkraft aufzubauen, denn ihr werdet ganz viel Kraft brauchen, um das Rad gerade beim Atlas Mountain Race auch unter Kontrolle zu halten, wo es sehr steinig und technisch wird. So, deswegen habe ich auch ein bisschen Athletik dann in meinen 7 Tage, 24 Stunden Trainingsplan mit eingebaut, um dem ein bisschen zu entsprechen. Daneben ist auch noch eine mentale Komponente wichtig, denn die Belastung sollte man nicht unterschätzen. Also ich bin jetzt mental eher von der einfachen Natur, aber irgendwann kommt so ein Punkt, wo es dich einfach nur noch ankotzt, wenn du bei Hitze wieder in das nächste Steinfeld rein musst. Ja, und du kommst nicht so richtig vorwärts. Oder, und hier nochmal, hier kommt alles zusammen, hier seht ihr Tobias, dann klettern. Also auch das ist Atlas Mountain Race, dass ihr halt mit eurem Sack und Pack irgendwelche Berge hochschieben, klettern, weiß ich was müsst. Da ich kein Profi im Training bin, also ich habe zu DDR-Zeiten Leistungssport, Radsport gemacht, aber das ist ja jetzt nun auch ein bisschen vorbei, haben wir uns 2 Trainingspläne geholt. Das eine ist Touring with a Sense of Urgency und das andere ist von dem Kurt Refsnyder, den vielleicht der eine oder die andere von euch kennen. Ein Trainingsplan, der eben auf solche Events vorbereitet. Ihr müsst es jetzt nicht mitschreiben, das kriegt ihr noch, oder ihr schreibt mir eine E-Mail, dann kann ich euch da die Titel nennen. Beide zeichnet aus, dass diese modular arbeiten, also eine gute Mischung aus Intervalltraining, Ausdauertraining, Kadenz in unterschiedlichen Schwellenbereichen. Und man kann es eben, weil wir, glaube ich, alle zu, ich sage jetzt mal 100% nicht Vollzeitsportler sind, sondern eben auch noch sowas wie Familie, Studium, Beruf, Freunde, der ein oder andere hat. Und das muss ja alles irgendwie unter einen Hut kommen. So. Und dann diese Trainingspläne waren ganz gut. Da habe ich mir einen gebaut. Tobias hat sich eingebaut. Nach denen haben wir dann trainiert. Und das war durchaus hilfreich. Und diejenigen unter euch, die Smart Trainer haben und auf Swift sind, so wie ich, den kann ich noch 3 Trainingspläne ans Herz legen. Die bin ich jetzt gefahren. Das eine ist das Cape Epic. Das heißt jetzt mittlerweile anders. Das heißt, glaube ich, Annika Wangar. Das ist eine Fahrerin, die hat das irgendwie schon 20 Mal gewonnen. Die moderiert jetzt auch immer das Cape Epic. Sind so 16 oder 18 Einheiten, das bin ich schon 2-mal gefahren und das ist richtig gut, weil das macht dich fertig. So, aber das ist genau richtig für das Atlas Mountain Race, wenn man auch so fahren möchte, dass man nicht nur auf Überleben fährt, sondern vielleicht sogar so fahren möchte, dass man da auch was von mitbekommt und Spaß dran hat. Dann gibt es den Gravel Grinder oder Grinder, je nachdem. Der führt auch über mehrere Wochen, ist es ein strukturiertes Programm, das sich so ein bisschen Kadenz, ein bisschen Resilienz aufbaut, dir Kraft gibt, Ausdauer mitgibt, so, das ist ganz gut. Und ich probiere gerade das Garmin Unbound Gravel aus. Das ist von dem Rennen, Ja, das ist okay. Also das macht Spaß. Ich habe jetzt noch irgendwie 4 Wochen vor mir und ist gut, ist eine gute Beschäftigung. Was wichtig ist, kann ich nur empfehlen, ist auch mal ein Trainingslager zu machen. Wir haben am 4. Januar gleich eins gemacht in Rhön und Spessart und vor allen Dingen haben wir das genutzt, um ein bisschen unsere Ausrüstung auch zu checken. Wir sind mit Kocher gefahren. Wir haben halt geguckt, okay, welche hochkalorienreiche Nahrung sozusagen schmeckt auch. Ja, das sind ja die wenigsten. Und wie sieht das mit unserer Ausrüstung insgesamt aus? Passt das mit den Rädern? Können wir damit fahren? Können wir damit im Gelände fahren? Oder ist das alles nur Mist? Also das hat dann wunderbar geklappt über mehrere Tage. Und wie gesagt, das kann ich euch auch empfehlen, dass ihr das vorher macht. Und dann sind wir auch schon beim Thema Fahrrad und Ausrüstung. Ich habe kein Gravelbike. Ich habe ein Mountainbike mit Rennradlenker, also so ein Breitreifen-Rennrad. Egal. Das mit 29 Zoll Felgen und entsprechend breiten Reifen ist für mich super. Ich würde es ehrlicherweise für solche Rennen wie Atlas oder Silkwood Mountain Race oder Transbalkan Race empfehlen. Also auch fürs Atlas Mountain Race, der Nelson spricht von einem Hardtail Mountainbike. Das sind Mountainbike-Rennen. So, ihr könnt es auch mit einem Gravelbike fahren, wenn ihr Lust habt. Können wir uns ein andermal drüber unterhalten. Zum Beispiel, wenn ihr wiederkommt. Was in jedem Fall wichtig ist oder guter Tipp ist, aus meiner Sicht, ist ein Bike-Fitting. Ich habe das gemacht und es wurden tatsächlich noch so ein paar Sachen, ich hatte ein paar Beschwerden, die haben wir da abgestellt. Und ich kann jetzt mittlerweile auf meinem Fahrrad 12, 13, 14 Stunden fahren. Und das ist die übliche Zeit, die ihr fahren werdet bei solchen Veranstaltungen, wenn nicht sogar länger, auf dem Rad sitzen, ohne Beschwerden zu bekommen aufgrund von fehlerhafter Geometrie oder Einstellung. Sondern wenn, dann ist halt mein Körper irgendwie eine Ermüdung oder sowas. Dann natürlich Ausrüstung, Schlafen. Das treibt ja, glaube ich, viele von euch um. Wir haben uns für Biwak-Sack entschieden. Das Weiß ist eine Tyvek-Folie. Die gibt es bei Extremtextil in Dresden, falls ihr fragt. Ihr werdet bestimmt fragen. Und da drinnen liegt ein Schlafsack, der so ein bisschen in den 0-Grad-Bereich geht. Wie gesagt, nachts waren so 0 Grad ungefähr. Und ehrlicherweise mehr brauchtest du auch nicht, weil die Zeit zum Schlafen war eh begrenzt. Du kommst da irgendwie an, dann isst du noch was, dann ist 23.30 Uhr, dann legst du dich hin und dann stehst du um 4, 4.30 Uhr wieder auf und dann weiter geht's so. Und den Rest, also wir hatten jetzt auch keine Ersatzklamotten weiter mit, sondern nur das, was wir quasi an der Person hatten und noch ein bisschen so Schlechtwettersachen für alle Fälle, denn es kann auch im Atlas das Wetter umschlagen. Wir hatten ein bisschen beziehungsweise kaum Regen. Ich kann mich auch ehrlicherweise nicht mehr so sehr daran erinnern. Das war für mich doch, sagen wir mal, auch körperlich sehr vereinnahmt, dieses Rennen. Deswegen kriege ich die Tage auch nicht mehr so ganz auseinander. Naja, jedenfalls, das war dann tatsächlich das Rad und das Setup, mit dem ich losgefahren bin beim Atlas Mountain Race. Ich weiß, es ist immer interessant, was haben so andere Leute und so weiter, aber die Erkenntnis, die ich jetzt habe nach vielen Jahren und sehr teuren Erfahrungen, ist, dass die perfekte Ausrüstung, das ist sehr schwer zu bekommen. Also ich fahre mittlerweile auch was anderes, viel weniger, viel leichter, aber es gibt selten den Moment, wo ich sage, oh, jetzt habe ich genau das exakt das Richtige mit. Ich habe entweder zu viel oder zu wenig mit, aber so ist es halt, macht ja auch Spaß. Gut, dann kommen wir zum Rennen. Wir sind als Pair gefahren, 214, seht ihr hier, und dass uns das Ganze quasi auch angespannt hat, das sieht man in diesen Gesichtern kurz vor dem Start, denn es ist auch kein Wunder, da stehen einfach 200 andere hochprofessionelle Bikepacker, da ganz da vorne stehen die Profis, da steht so ein Sebastian Breuer, der schon mit den Hufenscharten sagt, ey, ich habe morgen Vormittag einen Termin in Agadir, können wir mal losfahren, und ich persönlich überlege mir nur, wie überlebe ich das eigentlich nur, und da ist mein Tipp, Für jeden von euch, der mal sowas macht mit so einer Startsituation, überpace nicht am Anfang. Denn sobald der Start freigegeben ist, dann legen die sich da vorne die Karten, da gibt es keinen Morgen mehr. So, und wenn man halt nicht mit 40 km/h in so einen Berg reinfahren will, wie den Teloé passen, ihr seht ja hier auch schon die roten Sachen. Also wenn ihr das könnt, super. Ja, ich kann das nicht. Also deswegen, constant pace wins the race gilt nicht umsonst. Das findet eure Geschwindigkeit und haltet die durch, denn ihr müsst jeden Tag fahren. Ihr müsst jetzt ganz viele Tage hintereinander euch das Ding geben und da braucht ihr die Kraft. Und wenn ihr einmal überpaced, dann zahlt ihr dafür recht, recht lange. So, und dann geht das hoch zum Teloé-Pass. Erstmal so ganz normal. Hier sieht man natürlich, auf Fotos sieht man immer so Steigung nicht. Also das ist schon, es ist alles noch fahrbar, aber es ist schon schwer und wenig später geht es dann auch schon los, zumindest für mich und Tobias. Wir haben dann geschoben. Ihr seht, dort oben liegt Schnee, ne? Also das ist auch noch im Februar durchaus möglich. Und ich war jetzt nicht der Einzige, der da geschoben hat, sondern es gab auch noch andere Kollegen, die dann hier schieben mussten. Ihr seht es auch hier am Bodenbelag. Ne? Das ist diese Erde, die ist jetzt auch nicht so, dass sie dich unbedingt fahren lässt, sondern die ist halt auch sehr schwer. Der Teloé-Pass ist von daher bemerkenswert, weil die Straße geht hoch und dann ist halt vorbei. Da geht keine Straße runter, denn was runter geht, ist ein Geröllfeld und ein Eselspfad. Und wir sind früh um 9 gestartet und ich hatte ja gesagt, 18, 18.30 geht die Sonne unter und wir sind oben angekommen, als genau die Sonne unterging. Das heißt, so lange habe ich gebraucht, Tobias und ich, bis wir oben waren, ne? Also für 120 Kilometer. Könnt ihr euch ungefähr vorstellen. So, und dann das Ding runter, noch ein paar Stunden runtereiern in der Dunkelheit, immer diesen GPS-Track hinterher. Das war schon interessant. Unten war dann Checkpoint 1, da haben wir einen Stempel geholt, was gegessen, uns kurz hingelegt und sind dann um 3:30 wieder aufgebrochen und dann in den Morgen reingefahren. Und wenn man so durch die Dunkelheit noch fährt, sieht man dann so entlang der Strecke rechts und links so die LEDs der ganzen Spot-Tracker von anderen Fahrerinnen und Fahrern blinken. Das ist sehr interessant. Da konnten wir ein paar Plätze gut machen, ist aber völlig, wir fahren ja nicht auf Platzierung. So, aber das ist eine wunderbare Landschaft, Leute. Also wenn ihr die Möglichkeit habt, auch mal so nach Marokko zu fahren, gebt euch das. Das ist jetzt ein Rennen, das heißt, da musst du durchziehen, auch wenn es dunkel ist, da siehst du halt nur die Hälfte. Aber wenn ihr auch so die Möglichkeit habt, fahrt mal nach Marokko, denn hier zum Beispiel, dann kommt man in so eine tolle Landschaft, nachdem man nur so dieses Sand, die Sandfarben der Wüste ewig gesehen hat und kommt dann in so eine Oase, hier war Checkpoint 2 und da gibt es dann was zu trinken und was zu essen und einen Stempel und dann geht es wieder weiter. Ja gut, okay, da muss man halt wieder schieben oder versuchen teilweise zu fahren hier durch diese Steine wieder in die nächste Schlucht rein. Und ihr seht es hier bei dem Kollegen, den habe ich von oben fotografiert. Ich habe auch gerufen und gewunken, damit er weiß, was für ihn noch kommt, dass er nämlich hier den ganzen Berg wieder hoch darf. Also mentale Stärke und ein Plan sind, glaube ich, eine ganz gute Kombination, wenn man sowas macht, dass man dann halt, egal wie langsam oder schwer es gerade ist, bleib bei deinem Plan, setz dir vernünftige Ziele und dann kommst du schon durch. Ich hatte es ja gesagt, der Atlas Mountain Race ist ein sehr technisches Rennen und die Old Colonial Road ist ein Beispiel dafür. Das ist, wie der Name schon sagt, eine alte Kolonialstraße, die kam damals so bei Kilometer 900 rum. Und ihr seht es hier, die zieht sich, also es ist ja auch wunderschön, ne? Die zieht sich da so durch die Berge. Ihr seht aber hier unten auch bei dem Belag, das ist loser Stein. Ja, das ist mal grob, mal fein, aber in jedem Fall schwer, bergauf zu fahren und noch schwerer bergab zu fahren. Das ist ja eben die Krux bei unserem Hobby, ehrlicherweise, dass keiner möchte schnell den Berg runterfahren. Also wir wollen es natürlich alles, aber Gravel heißt eigentlich, du arbeitest bergauf und bergrunter. Und das ist beim Atlas Mountain Race nochmal ganz besonders der Fall. Und hier bei dieser Straße hieß es so schön, ja, müsst ihr mal ein bisschen aufpassen. Es kann sein, dass es ein paar Unterbrechungen gibt. Vor allen Dingen, wenn man in der Dunkelheit fährt, muss man ein bisschen gucken. Na gut, diese Unterbrechung, die der Nelson so diplomatisch angekündigt hat, waren einfach mehrere Teile dieser Straße, die weggerissen worden sind von irgendwelchen Gebirgsbächen. Die ist natürlich nicht mehr gepflegt, deswegen hat man dann oft solche Löcher. Ihr seht mich da hinten vielleicht, wie ich da rumkrauche, denn man muss dann sich einen Weg nach unten suchen, ein Stück gehen und dann wieder hochklettern oder, wenn es gar nicht geht, eine Zeit lang eben an einem Hang entlang sein Fahrrad tragen, um dann wieder auf die alte Kolonialstraße zu kommen. Das ist eine Mörderplackerei, das macht aber unglaublich Spaß. Wir sind morgens reingefahren in der Dunkelheit und hatten dann den Vormittag quasi mit dieser Straße zu tun. Aber die Landschaft ist fantastisch. Also das alleine dafür lohnt sich. Das habe zwischendurch geflucht und weiß ich was und dann wieder runter und hochtragen, aber es ist fantastisch. Aber dieses Arbeiten dort, ja, und es ist Arbeit, es ist eine Plackerei, zumindest war es das für mich, das kostet natürlich Körner, deswegen ist Essen und Trinken auch so wichtig. Und hier seht ihr so einen klassischen Resupply-Punkt. Ne, also das ist ein Laden, da gibt es halt was zu trinken und was zu essen. Wir haben, so oft es ging, Omelette geholt. Ich weiß, ne, Lebensmittelvergiftung, da bist du da mit solchen Dingern ganz vorne dabei. Ich weiß auch nicht, ich habe nicht nachgedacht. Egal, wir haben teilweise zweimal am Tag Omelette gegessen. Das ist natürlich eine mega Kalorienversorgung, wenn es ging. Also kommt man in irgendwelchen Restaurants da vorbei oder so, die das machen. Und es geht recht schnell. Aber wir haben auch entdeckt wieder das alte Reiseradleressen. Sardinen aus der Dose. Ist das nicht super? Sardinendose, Brot. Und dann seht ihr hier hinten so den normalen Flüssigkeitsbedarf einer Pause eines Fahrers oder einer Fahrerin. Also das geht dann auch weg. Und bevor man sich dann den Rucksack noch vollkracht und für die nächsten Kilometer versorgt. So, und ich hatte ja gesagt, wir haben einen Kocher mit. Und den haben wir sehr strategisch eingesetzt, das Essen. Hier in dem Fall kurz vor den letzten Bergen, bevor es dann ins Ziel ging, haben wir uns nochmal entschieden, komm, wir nehmen uns jetzt die 10 Minuten, wir kochen nochmal, nehmen 1000 Kalorien jeder zu uns, dann haben wir genug Power für den letzten Hügel da, für die letzten Berge und das hat auch wunderbar geklappt. Ja, und dann sind wir auch schon beim Thema Ziel. Wir waren in Checkpoint 3, von dort sind 200 Kilometer bis ins Ziel. Wir haben uns über die Tage kontinuierlich gesteigert, sind immer mehr Kilometer gefahren und haben gesagt, also wir machen keine Pause mehr. Wir fahren einfach durch. Und das ist natürlich leicht gesagt, denn der Atlas Mountain Race, der zeigt dir am Ende auch nochmal einen Finger, der zeigt die ganze Zeit eigentlich nur einen Finger, aber bei solchen Sachen ganz besonders. Und das heißt, es war schon sehr anstrengend teilweise, auch durch die Hitze eben, diese 200 Kilometer dann zu bewältigen. Zwischendurch war es so heiß, dass ich eingeschlafen bin auf dem Fahrrad. Da mussten wir mal kurz Pause machen, damit ich mich wieder sammeln kann. Und dann fährt man in die Dunkelheit rein. Und wir haben schon Gerüchte gehört, oh, der Nelson, der hat am Ende nochmal so einen Charaktertest eingebaut. Also die Rennen von Nelson Trees, bestehen eigentlich nur aus Charaktertests, aber am Ende nochmal richtig dolle. Es soll ein Sandfeld geben, 50 Kilometer, 20 Kilometer, ganze Fahrradfahrer sind dort verschwunden. So, und dann sind wir da reingefahren und es waren nur noch, ich weiß nicht, 12 Kilometer vielleicht bis zum Ziel. Wir waren total beschwingt. Es war, weiß ich, 12:30 nachts und dann kam tatsächlich das Sandfeld. Ich sag mal so, Gott sei Dank war es Nacht. Ich habe nicht gesehen, wie lange das ging. Gott sei Dank, es war Nacht. Die Sonne hat nicht geschienen. Es waren vernünftige Temperaturen. Wir haben dann geschoben, tatsächlich 7 bis 8 Kilometer, meine ich, und sind dann wieder auf eine Asphaltstraße gekommen. Und dann waren es nur noch 4 Kilometer. Und um 4 Uhr nachts, also ihr seht, 3 Stunden haben wir nur für diese Zeit gebraucht, für diesen Abschnitt, haben wir es dann geschafft und haben dann nach 6 Tagen und 18 Stunden das Ziel erreicht vom Atlas Mountain Race, unser erstes Ultra Race. Und dann auf dem Foto bemerke ich immer wieder, da hängt die Hamburg-Fahne. Ich lebe ja bei Hamburg. Ich weiß nicht, wie die hingekommen ist. Ist mir auch völlig wurscht. Ich war so glücklich. Und ihr seht hier so ein Rennen. Das fordert einen auch. Das ist eine Mischung aus Schlafmangel, Staub, Anstrengung, weiß ich nicht was. Also das zehrt schon an einem. Na gut, aber wir waren so begeistert und so toll, nicht so toll, also toll waren wir natürlich auch, aber so voller Emotionen, dass wir gesagt haben, weißt du was, noch im Bus nach Marrakesch zurück, haben wir uns gesagt, weißt du was, wir melden uns mal an für das Silk Road Mountain Race. Und dann sind wir das Jahr drauf, also im letzten Jahr das Silk Road Mountain Race gefahren zusammen und haben das, und da muss ich sagen, das Atlas Mountain Race haben wir an, wir waren Platz 99, haben wir abgeschlossen von 200 noch was. Hinter uns kamen noch 5 Leute rein, unter anderem Markus mit seinem Single Speed, herzlichen Glückwunsch nochmal. Und der Rest war raus wegen mechanischer Defekte, Lebensmittelvergiftung, Hitzeschlag, Knie, weiß ich, irgendwas, nimm irgendwas. Aber jedenfalls, da war Feierabend. Und wie gesagt, wir sind dann, haben gesagt, komm, wir fahren das Silk Road Mountain Race. Und das haben wir dann auch gefinisht im letzten Jahr. Und da sind wir auf Platz 36 gefahren. Das heißt also, rein rechnerisch ist das nächste Ultra Race, was wir machen, da fahren wir dann ganz klar auf Sieg. So, aber bis dahin entlasse ich euch. Ich sage mal vielen Dank. Und ja, wenn ihr Fragen habt, könnt ihr mir auch jederzeit schreiben.